Herzlich willkommen und grüß Gott in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ja, ich möchte Sie durch folgendes Thema begleiten, Ihnen zwar die Novembergefühle nahelegen, aber auch doch hoffen, dass bald ein Frühlingserwachen auftaucht. Aber heute geht es um das Dunkelteilen, der Umgang mit Depressionen. Und dazu haben wir zu Gast die Diplompsychologin Helga Kramer-Niederhauser. Sie ist Ehe- und Familienberaterin in Augsburg. Ja, Depressionen, das klingt nach Novembergefühlen, wenn der Himmel wie ein schwarzes Loch klafft, wenn die Seele dunkel und leer ist, wenn jahreszeitlich bedingte Gemütsschwankungen auch im Frühlingserwachen nicht ganz verschwinden, ja, und wenn vielleicht auch der Geldbeutel die Sehnsucht nach Südseesonne nicht erfüllen kann. Depressionen, ein Zustand psychischer Niedergeschlagenheit, den weit über 4 Millionen Menschen allein in Deutschland betrifft und damit die häufigste psychische Erkrankung in den westlichen Industrieländern ist. Depressiv, das ist ein Wort, was jeder mal eben auf der Zunge hat. Ist es vielleicht auch inflationär gebraucht? Wo liegen depressive Verstimmungen, Melancholie vor? Wo beginnt aber die eigentliche Krankheit? Wie empfinden eigentlich Menschen mit einer Depression? Und wie kann man auch die Düsternisse der Seele besänftigen? Und eine wichtige Frage wird natürlich auch sein, wie können denn Angehörige, Freunde, Außenstehende mit Depressionen angemessen umgehen? Ja, herzlich willkommen und grüß Gott auch an Sie, Frau Kramer-Niederhauser. Schön, dass Sie heute hier bei uns in der Sendung sind.
Ja, grüß Gott, Frau Engert.
Wie gesagt, Sie sind Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Sie machen Ehe- und Familienberatung in der Diözese Augsburg. Wie sind Sie denn in Ihrer Beratungspraxis auch mit dem Thema Depressionen, also wie häufig konfrontiert, Frau Kramer-Niederhauser?
Wir sind relativ häufig damit konfrontiert, also unser Kernaufgabe ist ja die Eheberatung, die Partnerschaftsberatung. Und wir erheben ja jährlich, also wir vervollständigen eine Datenbank und gucken an und fragen auch die Personen, die zu uns kommen, die Anlässe überprüfen die. Und obwohl der Hauptanlass Eheprobleme sind, ist in zunehmendem Maße Selbstwertproblematik, depressive Verstimmungen bis hin eben zum Krankheitswert Depression Anlass und steht damit schon an zweiter Stelle.
Und ist das im Zusammenhang dann auch mit Ehekrisen zu sehen, dass so ein Selbstwertproblem ausgelöst wird oder lag das dann auch immer schon vorher irgendwie vor?
Sowohl als auch. Also es gibt beides. Es kann im Zusammenhang stehen, weil zum Beispiel Trennungswünsche von einem Partner geäußert werden und massive Verlustängste dadurch ausgelöst werden beim anderen Teil, das sozusagen eine schlummernde Depression zum Ausbruch bringen kann. Wir haben aber natürlich auch Paare da, die, weil ein Partner depressiv ist, an der Beziehung leiden, weil eben die Merkmale, die Symptome, die durch eine Depression auftreten, eine Beziehung sehr belasten.
Wie ist das denn eigentlich? Depressionen, ist das etwas, ein Krankheitsbild, was schon immer da gewesen ist, auch in der Geschichte, was man schon immer kennt? Man hört das ja auch oft, dass bei sehr sensiblen Menschen, bei Künstlernaturen, das oft auch mit Depressionen einherging, wie auch immer jetzt der Begriff denn dort gefasst ist.
Ja, das gibt's wohl immer schon. Also wenn man sich bei den Wüstenvätern umschaut und da was liest, die haben diesen Begriff der Akedia begründet und haben sich auch schon sehr damit auseinandergesetzt, was ist, wenn eine Erschöpfung da ist, eine Niedergeschlagenheit da ist, wie Sie jetzt ansprechen, auch Künstlernaturen, weiß man, dass die oft diesen Rückzug gebraucht haben. Man weiß es auch von politischen Biografien, dass es immer wieder Menschen gab, die in depressive Phasen geraten sind und sich dann zurückziehen mussten. Ich denke, das ist ein Krankheitsbild, das die Menschheit schon immer begleitet.
Und gut, jetzt ist das so also Sie sprechen an die Akedia, also eine die Trägheit, eine auch Hauptlast oder Hauptschuldenlast oder eine der im christlichen Bereich, ja, eben auch Darunter versteckt sich also auch so die depressive Veranlagung.
Ja, kann einfach mit darunter sehen. Zumindest haben die Wüstenväter das auch schon mit so aufgefasst. Und Daniel Hell, das ist ein Psychiater aus der Schweiz, der sich sehr viele Jahre mit dem Thema Depression schon auseinandersetzt. Und der bezieht das auch mit ein und sagt, das kann man einfach auch noch darunter subsumieren.
Depression, das ist ja, wie Sie auch selber sagen, so ein schillernder Begriff, hinter dem sich tragische Lebensgeschichten, aber auch viel Unverständnis von Seiten der Angehörigen, der Freunde, der Begleitenden verbergen können. Woran ist denn nun so eine krankhafte Depression zu erkennen, im Unterschied vielleicht zu einer depressiven Verstimmung?
Das ist jetzt sehr wichtig, dass Sie das ansprechen, weil dieser Begriff depressiv wird wirklich inflationär behandelt. Ganz schnell sagt man mal, ach, bin ich heute wieder deprimiert. Ja, das ist was, was einem schnell über die Lippen kommt, wenn man einfach mal nicht so gut drauf ist, vielleicht schlecht geschlafen hat oder noch einen unguten Streit über Nacht mittragen musste und sich damit auseinandergesetzt hat. Und jeder hat das mal, dass er einen schlechten Tag hat, auch vielleicht mal ein paar Tage hat, in denen es ihm nicht so gut geht. Das ist aber ein großer Unterschied zu dieser Krankheit Depression. Und da gibt es leider auch viele Vorurteile. Ja, depressive Menschen denken nur an sich, wer depressiv ist, ist selber schuld. Depressive sind träge und faul. Da gibt es viel Unverständnis und wenig Aufklärung noch, obwohl die Depression, so wie Sie es angesprochen haben, ja sehr verbreitet ist und viele Menschen davon betroffen sind. Und es gibt ganz klare Symptome und Merkmale, die eine Depression beschreiben. Psychotherapeuten und Psychiater versuchen das so auf verschiedenen Ebenen zu erklären. Also man sagt, da gibt es diese psychischen Symptome, dann gibt es körperliche Symptome und es gibt ein verändertes Verhalten. Und auf der psychischen Ebene sind vor allem das Denken, das Fühlen und die Motivation beeinträchtigt. Das heißt, so ein Hauptaugenmerk ist schon diese Niedergeschlagenheit, dann aber auch so ein Gefühl der Sinnlosigkeit. Mein Leben macht keinen Sinn mehr. Was ich tue, macht keinen Sinn mehr. Eine Interesselosigkeit. Man kann sich auch an nichts mehr freuen. Man kann sich kaum mehr auf was konzentrieren. Das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen ist stark vermindert. Schuldgefühle treten auf, Gefühle von Wertlosigkeit. Mich mag doch sowieso keiner und ich bin auch wertlos. Und dann, es hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, aber ein Gefühl der Gefühllosigkeit. Das heißt, depressive Menschen sind im Gegensatz zu traurigen Menschen, es wird oft mit Trauer auch verwechselt, traurige Menschen, die können ihren Gefühlen Ausdruck geben, die weinen. Jemand, der depressiv ist, kann diesem traurigen Gefühl gar keinen Ausdruck mehr geben, sondern erstarrt, hat auch negative, pessimistische Zukunftsperspektiven, das wird sowieso nichts mehr mit mir, es wird alles schlechter und schlimmer werden, bis hin eben zu Suizidgedanken, die man auch sehr ernst nehmen muss. Man weiß, dass 15% der depressiven Menschen auch tatsächlich einen Suizid begehen oder Suizidversuch machen. Dann körperliche Symptome sind Gewichtsabnahme, verminderter Appetit, Schlafstörungen. Das können Durchschlafstörungen sein, dass man also immer und immer wieder aufwacht und dadurch natürlich auch so ein Morgentief hat, gar nicht in die Gänge kommt. Dann gibt es ganz viel Sachen mit Schweißausbrüchen, Herzklopfen. Innerlich fühlen die sich oft sehr angetrieben, nach außen hin wirken sehr starr, kraftlos, schnell erschöpft. Sexuelle Lustlosigkeit. Und im Verhalten zeigt sich es vor allem im sozialen Rückzug, in einer veränderten Sprache, die sehr verlangsamt, in einer Antriebslosigkeit.
Das sind jetzt also psychische und körperliche Symptome, die Sie da jetzt schon aufgezählt haben. Gut, und davon kann man dann also sozusagen auch eine Verstimmung unterscheiden. Die Frage ist jetzt, wenn Sie sagen, also eine Depression, die schon immer in diesem Menschen geschlummert hat, kann bei bestimmten Krisen dann eben aufflackern, zum Ausbruch kommen. Liegen denn jetzt hier irgendwie genetische, erbliche Faktoren zugrunde?
Also die Ursachen von der Depression sieht man heutzutage, man spricht von einem multikausalen Modell. Also man sagt, man kann nicht sagen, es ist eine Sache. Es gibt zwar Vertreter, die sich jetzt hauptsächlich aufs biologisch-genetische und jetzt gerade mit der ganzen Hirnphysiologie sagen, da sind einfach irgendwelche Botenstoffe nicht mehr in Ordnung. Und wenn man da mit Medikamenten das wieder in Ordnung bringt, ist die Depression behoben. Psychotherapeuten, die so schon lange Zeit sich mit Depressionen und der Krankheit und auch mit dem Patienten beschäftigen, gehen eben von diesem multikausalen Modell aus. Das heißt, man geht davon aus, dass es mehrere Faktoren jedes Mal eine Rolle spielen, damit eine Depression zum Ausbruch kommen kann. Das sind zum einen tatsächlich diese biologisch-genetischen Faktoren, die da sind, wobei man bei diesen biologischen auch Stresshormone mit hineintut und eben sagt, auch da muss man gucken, wenn jetzt zum Beispiel frühkindliche Erfahrungen da waren und es wäre die andere Ursachenkomplex, frühkindliche Verlusterfahrung zum Beispiel oder langer Krankenhausaufenthalt, wo also ein Kind ohne Mutter ganz klein in den ersten Lebensjahr im Krankenhaus sein musste, das kann so eine massive Verlusterfahrung sein, die auch Stress bedeutet für so ein Baby und später auch zu einer Depression beitragen kann. Dann gehören lerngeschichtliche Aspekte dazu. Das heißt, was habe ich so gelernt, vor allem jetzt im Hinblick auf Selbstwirksamkeit. Also habe ich so gelernt, dass wenn ich was erreichen möchte, kann ich das auch? Oder wurde mir von Seiten der Eltern sehr viel abgenommen, wurde mir ganz wenig zugetraut? Das geht so in Richtung, was konnte ich so an Selbstvertrauen und Selbstwert entwickeln? Und dann gibt es einfach zum Ausbruch, oft, dass zum Ausbruch kommt, sind diese situativen Auslöser. Und das kann jetzt, wie ich es heute Anfang schon gesagt habe, zum Beispiel sein, ein Partner sagt, ich möchte mich von dir trennen. Also, oder ein kritisches Lebensereignis sein. Es kann auch, was wir häufig hier auch mitbekommen, plötzlicher Arbeitsplatzverlust. Kann eine Erkrankung sein, konfrontiert sein mit einer Erkrankung. Und bedeutet letztendlich ja auch immer einen Verlust. Also ganz häufig ist es so auf der psychologischen Ebene ein Verlusterlebnis, wenn eine Depression zum Ausdruck kommt. Entweder die Gesundheit geht verlustig, der Arbeitsplatz geht verlustig. Ich habe einen Angehörigen tatsächlich verloren, zum Beispiel durch Tod. Und dann geht man davon aus, wenn die Trauerarbeit gut verläuft und jemand wirklich Trauerarbeit leisten kann, wird er das verarbeiten können, ist er blockiert, die Trauerarbeit zu leisten, kann später eine Depression daraus entstehen. Das heißt, wichtig ist, dass man nicht so auf eine Ursache zurückgeht, sondern es entsteht meistens aus einem ganzen Bündel.
Ein ganzes Bündel, was dann zum Ausbruch einer Depression führen kann. Jetzt gibt es Erhebungen des britischen Gesundheitsdienstes, nach denen fast jeder Mensch in seinem Leben mindestens einmal an einer Depression gelitten habe. Stimmt das so, Frau Kramer-Niederhauser?
Da gehe ich jetzt davon aus, dass die leichte depressive Episoden meinen. Man macht heutzutage nicht mehr so diese Unterscheidung nach neurotisch, endogen, depressiv, reaktiv, Depressionen. Das war lange Zeit ganz üblich, das in diese Raster zu tun. Heutzutage sagt man, die Symptome wie eben Verminderung von Antrieb, Aktivität, Interesselosigkeit, keine Freude mehr, ausgeprägte Müdigkeit, all das, was ich so aufgeführt habe, Schuldgefühle und so weiter, das sind diese Symptome, die eigentlich bei jeder Depression auftreten, aber in unterschiedlichem Ausmaß. Und man unterscheidet leichte depressive Episoden, mittelgradige und schwere depressive Episoden, und zwar im Ausmaß der Symptomatik und in der Dauer, in der der Krankheit da ist. Und ich kann mir jetzt eigentlich nur vorstellen, dass es sich, wenn dann auf so eine leichte depressive Episode bezieht, eigentlich geht man davon aus, dass es insgesamt jeweils so 2-7% der Gesamtbevölkerung sind, die an einer Depression erkranken können.
Hm. Sie haben gesagt, es gibt bestimmte Auslöser oder auch einen bestimmten Grundkonflikt, der vielleicht auch schon in der Kindheit begründet liegt. Also, dass man also frühe Verlusterfahrungen hatte in der frühkindlichen Phase, dass da vielleicht auch keine Bindung zur Mutter entstanden ist oder ja, viele Ursachen gibt es da. Ja, wie reagieren denn Menschen dann mit so einem Grundkonflikt? Wie bewältigen sie das? Oder ist das in der Depression eben immer so, dass depressive Menschen diesen Grundkonflikt eben dann nicht bewältigen konnten?
Genau, das wird eigentlich so gesehen, dass das die einzige Möglichkeit ist, um diesem Konflikt zu begegnen. Wenn man so das Beispiel nehmen, eine Ehe, die kommt in die Krise, und sagen wir jetzt mal, der Mann sagt, so möchte ich nicht mehr mit dir leben, ich möchte mich von dir trennen. Gehen wir davon aus, die Frau hat eine instabile Kindheit dahingehend gehabt, dass jetzt nicht sie selber, aber die Mutter in der ersten Zeit lange krank war und diese Bindung nicht so entstehen konnte. Die Mutter also im ersten Lebensjahr 2 Monate Krankenhausaufenthalt hatte, sie zwar versorgt wurde und das Notwendige da war, aber die Bindung nicht so entstehen konnte, dann vielleicht von eher schon ein bisschen ängstlich, unsicherer Typ gewesen. Das sind ja auch so Charakteristiken, die bringt man wirklich auch genetisch einfach mit. Dann vielleicht eben keine Erfahrungen, die das nochmal ausheilen können. Also wo man nochmal gesunden kann im Verlauf der Kindheit, wo eine Bindungserfahrung später nochmal durch ganz viel Positives aufgeholt werden kann. Das ist ja auch gar nicht so leicht immer möglich. Und wenn dann so ein das Selbstvertrauen auch nicht da ist, weil es Eltern waren, die sich gewünscht haben, dass es eine Tochter ist, die sehr gute Leistungen in der Schule erbringt und sie vielleicht einfach nicht so die gute Schülerin war und ihren Selbstwert damit jetzt auch nicht nähern konnte, dann kann da so ein Bündel entstehen, das eben dann in der aktuellen Situation wieder an die alten Verlustängste andockt, die praktisch nochmal aktiviert. Und dann kann so eine Depression, also jemand, der diese Verlustängste nicht hat, der kriegt, also nicht in dem massiven Ausmaß, der muss sich natürlich auch damit auseinandersetzen und muss sagen, was passiert jetzt, wenn du mich verlassen willst, was ist es, warum möchtest du mich verlassen, und geht gezielt das Thema an, fragt nach. Jemand, der nur von Angst überschüttet wird, von dieser großen, tiefen Verlustangst, kann oft nichts mehr anderes machen, als sich zurückziehen. Praktisch wie ein Notwehrprogramm der Psyche und des Körpers anzeigen, was in dem Fall nicht unbedingt sinnvoll erscheint, aber erstmal die einzige Möglichkeit ist, darauf zu reagieren.
Kann denn so ein Mensch, der in so einer Depression steckt, mit Hilfe einer Verhaltenstherapie sein Denken überhaupt wieder umpolen, oder hängt das auch von der Schwere der Depression ab? Also diese negative Sicht seiner selbst, auch die negative Bewertung der Umwelt und vor allem die negative Zukunftserwartung, das waren ja so diese
Triade. Es ist so diese Triade, die so negativ denken über sich selber, negativ denken in Bezug auf die Umwelt und in Bezug auf die Zukunft. Und Sie haben jetzt Verhaltenstherapie angesprochen. Das ist häufig die Therapieform, die gewählt wird, um jemandem zu helfen, aus der Depression herauszukommen. Wobei man einfach schauen muss, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, die Diagnose muss in jedem Fall von einem Facharzt oder einer Fachärztin gestellt werden. Also selbst wenn man in der Richtung Symptome bei sich oder bei Angehörigen glaubt zu erkennen, ganz wichtig und notwendig, das fachärztlich nochmal abklären zu lassen, ob es das wirklich ist.
Lassen Sie mich da kurz zwischenfragen. Ja. Wer ist denn jetzt hier? Es gibt die Psychiater, es gibt die Psychologen. Wer ist jetzt hier der Facharzt für so eine Diagnose?
Facharzt ist ein Psychiater oder Psychiaterin oder psychologischer Psychotherapeut. Das sind Psychologen, Diplompsychologen, die Approbation haben und damit eben auch berechtigt sind, eine Diagnose zu stellen. Und wenn ich mich kundig machen will, wer hat sowas, kann ich das bei der Kassenärztlichen Vereinigung machen oder bei der Krankenkasse der jeweiligen nachfragen, wenn man sich unsicher ist. Und wichtig ist da wirklich zu einem Facharzt zu gehen, und da auch die möchte ich auch ermutigen, dass die Menschen keine Angst haben, dann zu sagen, oh je, dann Da gehen doch nur die hin, die irgendwie verrückt sind. Ich sage dann immer, zum Psychiater, Neurologen müssen auch viele hin, die einfach ein EEG machen lassen müssen und irgendwelche Nervenbahnen überprüfen lassen müssen. Keiner weiß, weshalb sie da hingehen. Weil wenn man zum Hausarzt geht, kann sein, der verschreibt Antidepressiva, das darf der ja auch, aber die sind in der Regel nicht so ausgebildet, um genau erklären zu können, wie ein Antidepressiva wirkt und auch genau zu wissen, welche Dosis und was jetzt notwendig für den jeweiligen Patienten ist. Und da werden wirklich viele Fehldiagnosen gestellt und viele depressive Menschen bekommen statt Antidepressiva Tranquilizer, das sind die sogenannten Beruhigungsmittel, und die können abhängig machen. Und vielleicht mache ich da nochmal eine Kurve jetzt zur Therapie, also bei einer leichten und mittelgradig depressiven Episode, und das kann eben auch der Facharzt dann feststellen und diagnostizieren. Da kann eine Psychotherapie ausreichen. Bei einer schweren depressiven Episode ist in jedem Fall auch notwendig, mit Antidepressiva zu behandeln. Und nochmal zur Verhaltenstherapie zurück. Das ist ein Weg, diese negativen Grübelgedanken, die ja auch so was ganz Typisches sind, ja, dass so über alles ständig gegrübelt wird und es wie so ein Kreislauf ist, die so zum Stoppen zu bringen. Und zu versuchen, Positives einzuüben, da ist nur so ganz, ganz wichtig, man kann nicht einfach jetzt positiv denken lernen, so einen Schalter umkippen und sagen, versuche jetzt einfach mal das positiv zu sehen, da würde man dem Krankheitsbild Depression nicht wirklich gerecht werden, sondern auch Verhaltenstherapeuten versuchen, erstmal zu verstehen und anzunehmen, in welcher Gefühlswelt und in welcher Erfahrungswelt sich ein Depressiver empfindet und spürt, und daraus allmählich, und das ist auch mit Aktivierung, also man empfiehlt heutzutage auch Bewegung, weil man auch weiß, dass Serotonin, dieser Botenstoff, der ganz notwendig ist, um diesen ganzen Kreislauf wieder in Schwung zu bringen, der kann auch aufgetankt werden, wenn ich mich viel an der Luft bewege, also durch, und sogar wenn der Himmel bedeckt ist, muss nicht gar nicht der blaue Himmel sein, aber viel draußen sein kann das helfen. Darum gibt es auch diese Lichttherapie. Und Bewegung weiß man auch, dass das wieder aktivieren kann und was in Gang setzen kann. Und so wird eine Therapie, ähnlich wie man sagt, bei den Ursachen ist es nicht nur ein Faktor, wird auch eine Therapie an mehreren Faktoren also versuchen anzusetzen.
Also das ist ein komplexes Geschehen, und es wirkt vielleicht auf viele Außenstehende, so ein depressiver Mensch, der sich dann zurückzieht, der abblockt, der vielleicht auch wirklich unnahbar ist, dass man da vielleicht mit ihm dann auch falsch ins Gericht geht, wie Sie sagen, vielleicht mit so Sprüchen kommt, jetzt nimm dich mal zusammen oder sieh das doch mal positiver. Also so ein depressives Verhalten wirkt vielleicht oft, ja, ich weiß nicht, soll ich sagen, abstoßend auf Angehörige. Die Frage ist jetzt, wie können denn Freunde oder wie können denn auch der Partner, wie kann er mit depressivem Verhalten seines Partners denn angemessen umgehen? Wie kann er ihm helfen, ihn unterstützen?
Ja, vielleicht führe ich noch mal ein bisschen aus, wie es nämlich wirkt. Sie haben das schon sehr richtig angesprochen, Frau Enger. Das ist zunächst mal kann es oft auch so als Appell wirken. Man merkt ja, jemand ist verzweifelt, es geht ihm schlecht, und wenn man ihm wohlgesonnen ist, möchte man ihm dann helfen. Aber dieses Helfen zeigt keine Wirkung, weil man versucht ja dann oft so, dass man sagt, ja, jetzt schau doch mal, die Sonne scheint, es ist doch heute ganz schöner Tag, geh doch mal mit raus. Und Depressive können das einfach so nicht wahrnehmen. Das ganze komplette Empfinden ist verändert. Die schildern das ja auch so oft, wie hinter einer Glaskugel zu sein, wie gar nicht richtig Zugang zur Umwelt mehr zu haben. Und das merken sie. Sie stellen ja fest, dass ihr Empfinden anders ist. Und wenn sie also so mit dieser Fülle des Lebens konfrontiert werden, mit dem Sonnenschein, mit jetzt, wenn es Frühling wird und sich jeder freut, dass die ersten Krokusse sprühen, dann wird es für die ganz schwer, weil sie dann besonders deutlich merken, wie anders es bei ihnen ist, wie leer sie sich fühlen. Und es kann natürlich auf Angehörige, auf Freunde, Partner, auch Arbeitskollegen sehr schwer wirken, weil Man möchte mit ihnen ins Gespräch kommen, man möchte Anteilnahme zeigen und sie bleiben monoton, sie bleiben schwerfällig. Und da kommt es eben manchmal auch wirklich zu Ärger und Aggression und zu Äußerungen wie, jetzt reiß dich halt endlich mal zusammen, so schlimm kann doch das alles gar nicht sein. Und wichtig wäre, dass man versucht, betrifft ja auch den Kranken selber, aber auch als Angehörige, diese Krankheit zu akzeptieren. Das ist schwer. Es ist nicht leicht, sich einzugestehen, dass man einen Partner hat, der jetzt wirklich psychisch krank ist. Und wichtig ist auch, dass man sich keine Schuldgefühle macht, weil jetzt gerade, wenn diese Situation, die ich angesprochen habe, ein Mann äußert einen Trennungswunsch, die Frau wird depressiv, da sagt er sich natürlich, das ist jetzt wegen mir. Ja, wenn ich das nicht gesagt hätte, würde sie nicht krank werden. Wichtig ist auch, dass Angehörige so die eigene Belastbarkeit erkennen und auch nicht alles für den anderen übernehmen. Und ganz wichtig, auf diese negativen Empfindungen, die depressive Menschen, die klagen über Unlust, die klagen über, was ihnen wehtut, die haben häufiger auch körperliche Beschwerden, Klagen über Schlaflosigkeit. Da ist wichtig, dass man die nicht bagatellisiert, sie auch nicht ausreden will und nicht platten Trost spendet, nicht sagt, ach, nicht so schlimm, wird schon wieder. Eben auch nicht sagt, reiß dich doch endlich mal zusammen, weil es hat nichts mit Willensschwäche zu tun. Wichtig, das versuchen zu akzeptieren und gleichzeitig sich selber nicht entmutigen lassen. Das ist auch nicht so einfach. Ein Depressiver, der alles negativ sieht, alles abwehrt, kann oft bedeuten, das kriege ich hier auch manchmal gesagt, eine Frau oder ein Mann sagt, das ist so schwer, ich komme richtig in diesen depressiven Sog mit hinein. Da sich wieder abgrenzen, auch eigene Zeit für sich zu schaffen und auf die Grübelgedanken, die so immer wieder kommen, da möglichst gar nicht eingehen. Immer wieder versuchen, jemanden auch in die Gegenwart zu bringen, im Kontakt versuchen zu bleiben, versuchen auch Unterstützung zu geben, versuchen auch ein bisschen die Tagesstruktur zu geben. Also, dass jemand wirklich aufsteht, sich wirklich anzieht, all diese Sachen macht. Und umso schwerer das wird, dann eben unbedingt Unterstützung, fachliche Unterstützung holen und einen Arzt und einen Psychotherapeuten einschalten.
Was kann denn einem diese Krankheit sagen, wenn dann irgendwann auch die quälende Frage kommt, entweder vom Partner, der vielleicht von der Depression befallen ist, oder der auch den anderen begleitet. Warum gerade ich? Warum müssen wir dieses Schicksal teilen oder tragen?
Ja, die Frage kommt sehr oft. Es ist auch etwas ganz Natürliches und ganz Verständliches. Wenn ich krank werde, frage ich mich, warum gerade ich? Ja, was ist jetzt das? Wieso muss ich das tragen? Wichtig ist, dass man auf dieses Warum manchmal nicht so schnell eine Antwort bekommt. Ja, dass es vielleicht auch nur über Therapie möglich ist, diese einzelnen Faktoren aufzudröseln und zu schauen, womit kann es lerngeschichtlich, womit kann es durch frühkindliche Erfahrung zu tun haben, was war vielleicht jetzt der aktuelle Auslöser dafür. Und hilfreicher, so begleiten wir das auch in der Therapie, ist, sich auch so die Frage zu stellen, wofür ist sie vielleicht da? Das klingt jetzt am Anfang vielleicht seltsam, weil man sagt, wofür soll so eine schwere Krankheit gut sein? Daniel Hell, den ich heute schon mal zitiert habe, stellt so die Hypothese auf, dadurch, dass die Krankheit, ich habe zwar ja gesagt, die gibt es wohl immer schon, seit es die Menschheit gibt, aber sie nimmt eklatant zu. Und was vor allem sehr zunimmt, ist diese Erschöpfungsdepression. Man sagt heute auch, man kann es gar nicht mehr unbedingt unterscheiden, Burnout und Erschöpfungsdepression gehen von der Symptomatik fast Hand in Hand. Und dass es vielleicht eben auch so ein Ausdruck dafür sein kann, dass man vieles für sich vernachlässigt hat, vieles nicht mehr genau hingeschaut hat, automatisch weitergelebt hat und vielleicht jetzt mal dadurch, dass man so gebremst wird. Also mit einer Erkältungskrankheit kann man irgendwie was nehmen und dann wird's wieder und dann kann ich weiterarbeiten, kann weiter meine Kinder versorgen, kann weiter alles tun, was ich immer schon gemacht habe, muss mich nicht mit meinem inneren seelischen Zustand auseinandersetzen. Diese Depression bremst ganz, ganz gewaltig. Also sie bremst auf allen Ebenen, also auf der psychischen, auf der Verhaltensebene, der motorischen, auf der körperlichen Ebene und zwingt geradezu darüber nachzudenken, wofür könnte sie vielleicht in meinem Leben stehen, wofür ist dieses Innehalten notwendig. Und wenn das in der Begleitung erreicht werden kann, dass also jemand versteht, es könnte auch ein Appell sein, denk mal über dein Leben nach, wie du es bisher geführt hast. Und was könnte sinnvoll sein zu verändern? Wenn das gelingt, ist schon ganz viel gelungen. Wichtig ist nur, dass das sehr wertschätzend gelingt und nicht so die in die Richtung kommt, du hast bisher alles falsch gemacht und deswegen bist du depressiv geworden. Das wäre ungut. Ja, also wenn man es in die Richtung bewerten würde, wäre es nicht sinnvoll.
Das heißt also auch die Vergangenheit nicht gering zu schätzen, sondern wertzuschätzen, auch wenn vielleicht wirklich man plötzlich zu der Einsicht kommt, dass da vieles eben nicht gut gelaufen ist.
Genau.
Sie sagen Erschöpfungsdepression, Burnout, das hat so eine ähnliche Symptomatik, das ist auf dem Vormarsch, das nimmt heute stark zu, hängt das aber nicht auch damit zusammen, einfach, dass wir in einer so rasenden, in so einer schnellen, hektischen, mit Anforderungen und Ansprüchen vollgestopften Zeit leben, ja, dass es irgendwann auch nicht mehr geht, ja, also wenn da nicht eine Notbremse gezogen wird oder wenn der Mensch sozusagen aus seinem Gefüge so geraten ist, dass das dann notwendig die Folge auch ist.
Ja, ganz bestimmt. Also ich bin Vertreterin davon, dass ich sage, das hat auch mit diesem gesellschaftlichen Faktor zu tun, diesem immer schneller, immer besser, immer höher. Also man sieht es ja, wir versuchen ja, das Leben linear zu gestalten nach oben. Das Leben ist aber nicht linear. Es geht nicht einfach immer höher und immer schneller, sondern Leben verläuft in Prozessen und verläuft eigentlich eher in Kreisläufen, also auch so wie die Natur. Ja, und wir versuchen einfach irgendwas zu überspringen. Also es dürfte ja gar keinen Winter mehr geben, in dem einfach die Natur ja auch innehält und in dem auch erstmal alles erstarkt und dann darf es wieder neu erblühen. Wir tun so, als gäbe es das alles gar nicht mehr. Auch mit der Zeit gehen wir ja so um. Es gibt ja oft schon gar keinen richtigen Tag-Nacht-Rhythmus mehr. Man ist ja immer ständig erreichbar. Man kann jederzeit eine E-Mail losschicken. Man kann mitten in der Nacht einkaufen gehen übers Internet. Also das hat sich alles, diese natürlichen Rhythmen, die haben sich völlig verschoben und unser Körper und unser ganzes psychisches Korsett ist darauf noch gar nicht eingestellt.
Ist darauf noch nicht eingestellt? Na gut, da stellt sich die Frage, ob das vielleicht auch besser gar nicht so sein sollte.
Ja, das ist auch gar nicht, nein. Ja, darum ist es ja ganz gesund. Also das ist das, was vielleicht ein bisschen komisch klingt. Aber wenn das so nimmt und wenn es uns gelingen würde, das als ernsthaftes Signal zu sehen und sich zu fragen, warum nimmt denn diese Depression und diese Erschöpfung so eklatant zu? Und das ist auch, ich habe erst den Gesundheitsreport vom Robert-Bosch-Institut vom letzten Jahr gelesen, die haben wieder gesagt, es nimmt sehr eklatant zu. Depressionen stehen wirklich schon an zweiter Stelle, wenn es um Krankmeldungen geht. Und die Begründung ist, mit einer Grippe, wenn nicht ganz hohes Fieber ist, kann ich Antibiotika einschmeißen und gehe trotzdem in die Arbeit. Eine Depression nimmt mich so, da kann ich es wirklich nicht mehr. Also man kann es wirklich auch, und ich fände gut, es würden immer mehr so sehen, dass es eine notwendige und gute Bremse ist. Und die gefährliche Entwicklung ist, was ich jetzt vorhin so lapidar gesagt habe, wir passen uns noch nicht an, Gott sei Dank, da gebe ich Ihnen völlig recht. Manche versuchen, das stand in diesem Report auch, es gibt mittlerweile schon 5% mit steigender Tendenz, die zu sogenannten Dopern gehören. Das heißt, die nehmen Medikamente ein, um weiterhin leistungsfähig zu sein und genau das zu bringen und die Bremse und die Symptome und die Signale, die der Körper ihnen senden würde, einfach zu ignorieren.
Ja, und selbst im Hochleistungssport oder gerade da erfasst natürlich auch die Depressionen uns, also was in den zuletzt hohe Wellen geschlagen hat, ist ja der Suizid von Robert Enke. Wie ist denn damit Ihrer Meinung nach in der Presse umgegangen worden?
Ja, da war zunächst dieser große Aufschrei und da war ganz viel Betroffenheit da. Gut, dann wurde es zum Teil auch inszeniert. Und was mir wenig war, also was mir gefehlt hat, es wurde ja so beteuert, man kann sich jederzeit mit dieser Krankheit outen, man darf sich stellen, und das glaube ich einfach nicht, weil ich denke, in unserer Leistungsgesellschaft, wenn er es gemacht hätte, er wäre mit Sicherheit nicht mehr Torhüter Nummer 1 gewesen. Und ich bekomme es hiermit von angehenden Lehrerinnen, die hierher an die Beratungsstelle kommen, obwohl sie dringend eine Psychotherapie brauchen und wir eigentlich keine Psychotherapie machen, im Rahmen der Paarberatung schon, teilweise als Überbrückung anbieten, und zwar aus dem folgenden Grund: Wenn eine angehende Lehrerin eine Depression hat, eine Psychotherapie macht, wird sie nicht mehr verbeamtet. Ähnlich geht es auch angehenden Ärztinnen und Ärzten. Also es stimmt einfach nicht, dass man damit so umgehen darf, dass man sagen darf, ich habe diese Krankheit und ich tue was dafür, ich lasse mich behandeln, man ist weg vom Fenster. Und das heißt, ist was mich schon traurig stimmt, ja. Weil da wurde ja so getan, wie wenn das ja alles, man bräuchte sich ja nur zu zeigen und dann bekommt man Hilfe.
Nur zu outen. Und in dem Fall zeigt es ja wohl auch, wenn er sich an dieser Stelle geoutet hätte, dann wäre er wahrscheinlich sofort weg gewesen vom Fenster.
Bin ich mir ziemlich sicher.
Und so sagen Sie auch, also wenn so eine psychotherapeutische Begleitung oder Therapie im Lebenslauf auftaucht, dann kann das auch schon das ausbedeuten, dass man eine Stelle als Lehrer beispielsweise gar nicht mehr bekommt oder ähnliches.
Ja.
Eine wichtige Frage wäre mir jetzt einfach noch, ob auch eine Depression durch eine gestörte Gottesbeziehung ausgelöst werden kann. Denn es heißt ja, es liegen bestimmte Grundkonflikte zugrunde, also eine Bindungsstörung in der Kindheit auch. Und man hat sie vielleicht von den Eltern übernommen, auf das Gottesbild übertragen. Und da gibt es ja auch breit angelegte Studien andererseits, die sagen, überzeugte religiöse Menschen, die würden gesünder leben, die würden auch weniger suchtanfällig sein. Demnach müssten sie eigentlich auch weniger Depressionen haben. Aber es gibt auch wieder andere, die zu der Einsicht kommen, dass Depressionen bei Christen sogar noch eher gehäuft sind. Wie kommt denn diese Einschätzung zustande, Frau Kramer-Niederhauser?
Ja, da spielen wahrscheinlich auch wieder mehrere Faktoren eine Rolle. Es ist tatsächlich so, also man dürfte nicht sagen, jemand, der depressiv ist, ist nicht gläubig genug. Das wäre ganz fatal, weil es auch Priester gibt, auch Ordensleute gibt, die schwere Depressionen haben und daran erkranken. Und denen man wirklich nicht unterstellen könnte, sie seien nicht gläubig und religiös genug. Von daher, was man aber weiß, wenn jemand eben einen guten Glauben hat und kommt in so eine Krankheit, hat er letztendlich auch einen Halt, einen größeren Halt, als jemand hat, der nicht gläubig ist. Weil dieses sich getragen fühlen von Gott in allen Situationen, auch in dieser schweren Krankheit, eine große Unterstützung sein kann. Also ich denke, in der Bewältigung der Krankheit kann der Glaube eine ganz große Hilfe und Unterstützung sein, wenn ich dieses positive Gottesbild habe, wo ich davon ausgehe, von meinem herzigen Gott, der mich mit all seiner Liebe trägt, in allen Phasen meines Lebens, die ich durchmache. Also so mit diesem Bild, das es da ja auch gibt, Spuren im Sand, und man schaut hin und sagt, da sehe ich aber keine Spur, und dann heißt da, bist du von mir getragen worden. Das ist, finde ich, ein wunderschönes Bild. Sie haben jetzt aber ja auch angesprochen, dieses negative Gottesbild kann das mitunter dazu beitragen, eine Depression auszulösen. Ich denke, da müssen auch noch wieder mehrere Faktoren dazu kommen. Ein negatives Gottesbild allein mit Sicherheit nicht, aber es kann sich daran manchmal schon festmachen, in diesem alles negativ zu sehen, in diesem alles kritisch zu bewerten und sich von nichts und niemanden mehr getragen zu fühlen, selbst von Gott nicht. Und da kann es so in der Begleitung auch wichtig sein, das erstmal sehr ernst zu nehmen, auch zu sagen, man darf klagen, man darf auch mal Gott anklagen und so aufzuzeigen, das ist möglich, diesen Weg zu gehen, damit dann so langsam wieder diese Barmherzigkeit und die positive Seite auftauchen kann. Da braucht es aber eine Begleitung von dem Psychotherapeuten, der eben auch selber sehr im Christlichen verwurzelt ist und sehr gläubig ist, sonst wird es schwierig.
Diplompsychologin Helga Kramer-Niederhauser ist zu Gast bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit dem Thema Das Dunkelteilen, der Umgang mit Depressionen. Frau Kramer-Niederhauser ist Ehe- und Familienberaterin in Augsburg. Wir haben über Depressionen gesprochen und ich möchte auch hier noch ein Zitat anfügen von einer Frau mit einer ausgeprägten Depression, die schreibt: Wenn es mir schlecht geht, dann habe ich den Eindruck, von Gott verlassen zu sein. Ich spüre seine Gegenwart nicht und kann deshalb auch nicht glauben, dass er mich liebt. Und doch sehne ich mich nach ihm und nach seinem Eingreifen in meine Lebenssituation. Ja, das deckt auch so ein bisschen das, was Frau Kramer-Niederhauser geschildert hat über das Empfinden von depressiven Menschen und ja, wie man damit auch umgehen kann. Jetzt haben wir einige Hörer, die sich gemeldet haben. Die erste Hörerin, die ich begrüßen darf, ist die Frau Dr. Klein-Rüschkamp aus München. Grüß Gott.
Aus Münsterland.
Entschuldigung, das ist natürlich ein großer Unterschied.
Nahe der holländischen Grenze. Ich grüße Sie erstmal und ich finde das sicher für viele Patienten und für viele Menschen auch aufschlussreich, was Sie gesagt haben. Aber auf eines möchte ich aufmerksam machen. Wir haben 50 Jahre eine Praxis gehabt und mein Mann hat, ich bin auch Kollegin, und mein Mann hat in seiner Praxis als Hausarzt, ich möchte jetzt mal die Hausärzte und die Allgemeinärzte, denen möchte ich mal zurufen, dass sie es richtig machen, als Erster die Depression in einer Familie entdeckt. Die Menschen haben Vertrauen zu ihm und kommen zu ihm, oder wenn er einen Hausbesuch macht, sieht er diese Schwierigkeiten. Und er hat manchen echten, schweren Depressiven helfen können und auch den Kindern, dass aus den Kindern überhaupt etwas geworden ist in dieser depressiven Verworrenheit. Und ich möchte noch eines dazu sagen. Ich weiß, das hat mein Mann mir später mal verraten, dass er ganz oft mit den Depressiven gebetet hat. Wir sind hier in einem ziemlich noch katholischen Umkreis und er hat ihnen da die Geborgenheit und das Aufgehobensein, eben was sie da durch ihre letzte, dieses letzte Gedicht von einer Depressiven sagten, das hat er auslöschen können, indem er ihnen das vermittelt hat. Und dann hat er natürlich auch Antidepressiva eingesetzt, aber er hat sich sehr oft auch von einem Kollegen an der Uni beraten lassen. Das möchte ich nur mal dazu sagen, damit es nicht heißt, die Allgemeinärzte und die Hausärzte, die stellen falsche Diagnosen. Nein, das ist nicht so.
Ja, vielen Dank für dieses leuchtende Beispiel. Das wäre natürlich schön, wenn die heilende Kraft Christi ja auch öfter zum Zuge käme.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Und was Sie sicher sehr richtig jetzt gesagt haben, die Hausärzte sind ja die ersten Ansprechpartner. Und da geht man natürlich eher hin, oder die erkennen eher was. Man geht ja nicht so schnell zu einem Facharzt. Meine Erfahrung ist nur leider, dass nicht alle so wunderbar reagieren, wie Sie das jetzt gemacht haben und Ihr Mann. Und deswegen, ich wollte auch ein bisschen die Angst vor diesen Fachärzten nehmen, weil die sich mit neueren Psychopharmaka in der Regel halt besser auskennen. Aber der erste Ansprechpartner und Vermittlungshilfe und teilweise eben auch von ganz allein die Behandlung zu machen, können durchaus Hausärzte auch.
Ja, danke schön. Dann haben wir einen weiteren Hörer aus Bayern, den ich jetzt begrüßen darf. Er möchte anonym bleiben.
Ja,
grüß Gott.
Grüß Gott,
wir hören Sie.
Ja, grüß Gott. Und zwar, ich möchte nur sagen, dass also der Glaube mir schon hilft, auch wenn ich den Bezug, das Gefühl, also in der Depression, ich habe also mittelschwere Depression ausgelöst durch Borreliose und Schwermetallvergiftung. Mhm. Und also ich möchte ihm noch einmal sagen, dass dieses mir hilft. Und ich suche nach christlichen Ärzten, ist also teilweise sehr, sehr schwer. Mhm. Da würde also vielleicht das einmal ein Impuls sein, wenn es da irgendeine Liste einmal gäbe, um da an christlich orientierten Ärzten zu kommen.
Ah ja. Ja, das ist sicher gar nicht so leicht. Also wir versuchen hier an der Beratungsstelle einfach auch mit bestimmten Ärzten zusammenzuarbeiten, wo wir wissen, dass dieser Hintergrund da ist.
Und wenn Sie sich also so an eine Ehe-, Familie- und Lebensberatungsstelle wenden, die es in jeder Diözese gibt, glaube ich, dass die Sie da auch gut denen weiterhelfen können, weil fast alle Ehe- und Familienberatungsstellen auch mit Ärzten zusammenarbeiten.
Jawohl.
Ja, danke schön für diesen Hinweis.
Schön, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Eine Hörerin hat sich noch gemeldet, ebenfalls aus Bayern, mit der wir jetzt am Telefon verbunden sind. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte eigentlich nur eins wissen. Was ist eine Psychose? Ist die verwandt mit der Depression oder ist das eine eigene Erkrankung?
Das ist eine ganz eigene Erkrankung im psychiatrischen Umfeld. Es gibt bei der Depression manchmal psychotische Elemente bei einer ganz schweren Form von Depression mit wahnhaften Elementen. Da kommt dann sowas vor wie Verarmungswahn oder Schuldwahn. Das sind aber wirklich sehr schwere Formen. Und ansonsten ist eine Psychose eine ganz eigenständige Form. Es hat eben mit, da ist das Hauptsymptom der Wahn, also dass ich zum Beispiel mich verfolgt fühle, Verfolgungswahn habe oder glaube, wenn ich auf den Straßen gehe, aus allen Häusern kann mich jeder anschauen oder alle Menschen auf der Straße sprechen nur über mich, ich beziehe alles auf mich, also so eine Hauptsymptomatik der Psychose ist das wahnhafte Erleben. Und wie gesagt, einen kleinen Teil bei einer sehr schweren Depressionsform kann auch ein Wahn mit ein Subsymptom sein.
Gut, danke schön. Ich hoffe,
Ihnen
ist damit weitergeholfen.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen.
Ja.
Auf Wiederhören.
Dankeschön, auf Wiederhören. Ein letzter Hörer, den ich noch zu Wort kommen lassen möchte, Herr Deuter. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Engert, grüß Gott, Frau Engert, Niederhauser, wenn ich es richtig lese. Ja, das war ein bisschen ein gewisser Zungenbrecher für mich. Ich habe ein bisschen geübt davor. Ich habe folgendes Anliegen. Ich möchte gleich zum Thema kommen. Ich befinde mich in der Therapie und dort habe ich das Gefühl, einfach nicht angenommen und nicht akzeptiert worden zu sein. Ich erkenne daran, dass ich einfach dort nicht in Kontakt zu meiner Trauer und zu meinem tiefsten Inneren kommen kann, da bekomme ich das Gefühl von gewisser überstülpten Freundlichkeit und Fröhlichkeit. Mhm. Mhm. Er lässt mich einfach nicht spüren, dass es in mir eigentlich abgeht. Mhm. Und ich möchte nicht aus der Sitzung, ich möchte nicht die Therapie einfach so abbrechen, sondern ich brauche eine, also ich hoffe mir, einen gewissen Vorschlag, von Ihnen, wie soll ich mich dann in dieser Situation behalten?
Wie lange sind Sie schon in Therapie? Wie viele Sitzungen haben Sie hinter sich?
Also bei Ihnen, da sind vielleicht so, sagen wir, ja, vielleicht knappe 20.
Okay. Mhm. Also das ist was ganz Wichtiges, was Sie ansprechen, weil es braucht ja ein großes Vertrauen und einen großen auch Mut, sich so zu zeigen, wie es einem wirklich geht. Und wenn man so den Eindruck hat, das Gegenüber stülpt einem eine Fröhlichkeit über, kann man ja gar nicht so, wie Sie es jetzt auch beschreiben, so an das Innere hinkommen. Das heißt, das Wichtigste ist eigentlich eine vertrauensvolle Beziehung. Und da wäre so wichtig, ob Sie so den Eindruck haben zu Ihrem Therapeuten, sowas ob sowas möglich ist, ob so ein Vertrauen da sein kann, das müsste nach 20 Sitzungen spätestens da sein. Und wichtig wäre, das weiß ich nicht, ob Sie sich zutrauen, ob Sie den Mut haben, das anzusprechen, wie es Ihnen geht. Weil sonst wird Sitzung für Sitzung weiterlaufen und es läuft auf einer oberflächlichen Ebene und Sie kommen nicht dahin, was eigentlich Ihr Innerstes bewegt. Könnten Sie sich vorstellen, das anzusprechen?
Ja, das könnte. Ich habe das sogar im Ansätzen das getan.
Ja.
Zumindest, dass ich das Thema Mann, Frau, das Thema einfach zu Thema gemacht habe und eindeutig angesprochen habe, dass Männer für mich Entschuldigung, eine höhere Hemmschwelle darstellen als Frauen.
Mhm.
Und da habe ich versucht, in diese Richtung zu gehen. Aber da habe ich auch gemerkt, dass sie das auch die Energie, die ich dann bringe, versucht wieder auf das Gleiche umzulenken, auf das Gleiche zurück.
Mhm.
Und das ist wieder Frust.
Ja, natürlich.
Also ich kann Sie eigentlich nur ermutigen, es nochmal zu versuchen, so konkret wie möglich Ihr Empfinden, so wie Sie es mir jetzt gesagt haben, mitzuteilen. Und wenn der Therapeut nicht in der Lage ist, darauf einzugehen, dann müssten Sie wirklich einen Therapeutenwechsel in Erwägung ziehen.
Ja, und das ist sicherlich nicht immer einfach, aber vielleicht wird es da vielleicht in Zukunft auch mal eine Liste geben, wo man sich orientieren kann, dass man zumindest einen menschlichen, christlichen Hintergrund vielleicht für Menschen hat.
Das wäre nochmal eine Frage. Herr Deuter. Bekomme ich bei Radio Horeb eine Liste mit christlich orientierten Therapeuten, weil da habe ich also spontan gesagt, meine Seele, ja, das ist es.
Sie können sich gerne an den Hörerservice wenden. Ob jetzt aktuell eine Liste hinterliegt, müsste man dann einfach erfragen, ob die so rausgegeben werden kann. Aber das übernimmt dann der Hörerservice.
Gut, mache ich gerne.
Vielen Dank, Herr Deuter, für Ihren Anruf und Ihnen alles Gute. Gottes Segen. Eine letzte Frage noch. Wie sieht das denn bei Kindern aus? Können auch die an Depressionen leiden, indem sie vielleicht einfach auch schulisch überfordert sind? Und wie würde man dann damit umgehen?
Ja, Kinder können sehr wohl Depressionen haben. Das ist lange Zeit auch gar nicht so gesehen worden und wird auch unterschätzt. Da kommt es jetzt wirklich auch sehr darauf an, in welchem Alter Kinder sind. Kinder zeigen das dann auch etwas anders. Kinder somatisieren auch stark, haben dann häufig starke Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen und haben natürlich dann auch Konzentrationsschwierigkeiten in der Schule. Und Kinder brauchen dann wirklich auch, also wieder jetzt je nach Grad der Depression, aber auch therapeutische Begleitung. Das macht man bei Kindern dann natürlich auf eine andere Art und Weise, wird häufig auch wieder in Abhängigkeit, aber vom Alter eine Spieltherapie angewandt. Und es wird auch das Familiensystem angeschaut. Kinder sind manchmal ja auch Symptomträger eines Konfliktes in der Familie. Kinder sind oft auch Symptomträger eines Konfliktes zwischen den Eltern und tragen da was aus, was eigentlich auf Eltern- und Paarebene ausgetragen werden müsste. Und zum anderen Teil aber auch diese unglaublichen Leistungsanforderungen, von denen wir heute schon mehrfach gesprochen haben, die betreffen ja auch unsere Kinder, sind ja auch in der Schule mit ständig neuen Anforderungen belastet, die Lehrer genauso. Und es gibt eben nicht alle Kinder, die darauf so reagieren können, wie man sich's wünschen würde. Und manche müssen sich sozusagen auch innerlich bremsen oder da wird diese Depression auch wie so ein Notfallprogramm gestartet, damit auch aufmerksam wird, so kann es mit dem Mädchen, mit dem Jungen nicht weitergehen. Aber wie gesagt, häufig ist es eher erstmal so körperlich, somatischen Ebene Zeichen. Und wenn halt dann auffällt, dass ein Kind auch immer weniger sich meldet, dass es schläft, einschläft, sehr, sehr müde ist, da ist dann auch wichtig, dass die Eltern guten Kontakt zur Lehrerin, zum Lehrer haben, weil manches Verhalten auch dann wieder nur in der Schule auftaucht und es zu Hause gar nicht so deutlich wird.
Ja, zu guter Letzt, Frau Carmen Niederhauser, wie halten Sie es denn selber, wenn dass Sie nicht in so einen Sog kommen, wenn Sie viel mit diesem Thema befasst sind, was tun Sie denn, um sich wieder auch ein bisschen zu distanzieren und ja, sich etwas Gutes zu tun?
Ja, unser Zauberwort ist immer das Psychohygiene. Wir sagen, das ist so ganz wichtig, weil also wenn man mit Depressiven spricht, kann man wirklich auch in so eine Trance geraten, spricht auch plötzlich langsamer, spürt es auch körperlich, vor allem wenn man versucht, sich empathisch einzufühlen. Ein ganz praktisches Sache ist, in der Beratung, wenn es irgendwie möglich ist, versuche ich nicht drei Depressive hintereinander zu haben, sondern zwischen den Depressiven ein streitendes Paar. Das ist was sehr schnell wieder sehr lebendig macht. Ja, das ist sowas, was ich ganz praktisch jetzt in der Arbeit machen kann. Und ansonsten bin ich Gott sei Dank, glaube ich, einfach ein optimistisches Wesen. Also ich bin jemand, der von Grund auf das halb volle und nicht das halb leere Glas sieht und ein sehr hoffnungsvoller Mensch ist. Dann fühle ich mich auch getragen von Gott. Das ist sowas, was mir überhaupt Kraft gibt, diese Arbeit zu machen. Und ich weiß einfach auch, in der Begleitung ist immer jemand dabei. Das ist für mich wirklich was ganz Wichtiges. Ich muss es nicht alleine machen. Ich kann auch manchmal darauf vertrauen,
dass es den richtigen Weg gibt, weil es ist nicht leicht. Bei Depressionen dauert es oft lang, bis man eine kleine Veränderung sieht. Und dann kann man schon mutlos werden. Mhm. Aber dieses Vertrauen hilft mir da sehr.
Ja, vielen Dank für diesen Ausblick. Und Ihnen natürlich ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute zu Gast waren in der Sendung Lebenshilfe bei Radio Horeb, das Dunkelteilen, der Umgang mit Depressionen. Vielen Dank an Sie, Frau Helga Kramer-Niederhauser. Und ja, Ihnen alles Gute bei Ihrer weiteren Tätigkeit.
Ihnen auch alles Gute, Frau Engert.
Auf Wiederhören, danke. Ja, ein paar Hinweise noch. Für weitere Informationen steht Ihnen der Hörerservice zur Verfügung, den Sie unter der 0700 7525 7525 erreichen, zu den üblichen Bürozeiten. Wenn Sie einen Internetanschluss haben, dann können Sie auch unter www.horeb.org direkt auf unsere Homepage kommen und dort im Podcast-Angebot in einigen Tagen diese Sendung noch einmal nachhören oder sich auch im Tagessendeplan noch einmal weitere Informationen zu der Sendung anklicken und anschauen. Und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, einen Mitschnitt auf CD zu bestellen unter der 0700 7525 7520. Nun, das war jetzt genug der Ansagen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.